wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast. Wissenschaftsmagazin.
Der Traum, sich unsichtbar zu machen. Die Wissenschaft ist ihm ein Stückchen näher gekommen. Der Traum vom perfekten Klang, wie Konzertsäle dank einem künstlichen Orchester verbessert werden sollen. Und der Albtraum Pest, Lepra und Tuberkulose, was die moderne Medizin von jahrhundertealten Erregern lernen kann. Das und mehr erwartet Sie heute im Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Pascal Bieber. Würden Sie nicht auch gerne mal unsichtbar sein? So wie Harry Potter, der Zauberlehrling aus der berühmten Romanreihe? Der hat nämlich einen Tarnmantel und wenn er diesen Mantel umwirft, dann ist er Hokuspokus auf einmal durchsichtig. Und kein Bösewicht kann ihn mehr entdecken. Leider gibt es solche Tarnmäntel bis jetzt erst im Märchen. Aber Wissenschaftler rund um die Welt arbeiten schon längere Zeit daran, sie Realität werden zu lassen. Kleinere geometrische Strukturen zu tarnen, ist ihnen bereits gelungen. Nun hat aber eine internationale Forschergruppe erstmals im Labor etwas Größeres und zudem sogar Lebendiges unsichtbar gemacht, Hanna Wick.
Ja, das waren zwei Tiere, ein Fisch und eine Katze nämlich. Und die Forscher belegen das auch mit Videos. Im ersten Video sieht man ein Aquarium mit Wasserpflanzen und plötzlich taucht quasi aus dem Nichts der Kopf eines Goldfisches auf. Nur der Kopf, ohne Bauch und dann schließlich der ganze Fisch. Der Fisch ist also zuerst unsichtbar und kommt dann zum Vorschein. Bei der Katze ist es andersrum, sie ist zuerst sichtbar und verschwindet dann allerdings nicht ganz, sondern nur zur Hälfte. Sie setzt sich nämlich quasi in den getarnten Bereich hinein und dann verschwindet ihr Hinterteil. Man kann einfach durchgucken. Das sieht schon ziemlich spektakulär aus und es ist eben das erste Mal, dass Forscher es geschafft haben, so ein großes Objekt wie einen Fisch oder eine halbe Katze quasi wegzuzaubern.
Wie funktioniert denn dieser Trick?
Der Trick funktioniert, weil Licht nicht immer geradeaus laufen muss. Man kann Lichtstrahlen auch umlenken, also um einen Gegenstand herum, sodass es eben aussieht, als sei dieser Gegenstand gar nicht da. Und genau das nutzen die Forscher aus. In dem neuen Experiment mit den Tieren besteht die Tarnhülle aus Glas, konkret aus mehreren Glasprismen. In einem Prisma werden Lichtstrahlen umgelenkt und gebrochen. Und die Forscher haben sich jetzt eben eine Anordnung von solchen Prismen überlegt, die das Licht genau richtig lenken. In der Mitte dieser Prismen gibt es einen Zwischenraum und wenn sich das Tier da reinsetzt, dann wird es unsichtbar. Das Konzept ist erstaunlich einfach und das beeindruckt Ulf Leonhard vom Weizmann-Institut in Israel, der ebenfalls an solchen Tarntechniken forscht.
Ich finde, das ist eine pfiffige Sache, zu zeigen, dass man Dinge wie Unsichtbarkeit auch mit sehr einfachen Methoden erreichen kann. Allerdings auf eingeschränkte Art und Weise. Es ist klar, dass sie also keine perfekte Unsichtbarkeitsgeräte erzeugt haben, aber sie können die Illusion der Unsichtbarkeit demonstrieren.
Noch nicht perfekt ist dieser neue Tarnmantel deshalb, weil er nicht in alle Richtungen funktioniert. Die Illusion ist nicht immer perfekt, sondern es kommt darauf an, wo der Beobachter steht. Außerdem ist der Tarnmantel selber noch nicht ganz unsichtbar.
Trotzdem ist das ja ein Fortschritt im Vergleich zu früheren Experimenten, weil man jetzt größere Gegenstände eben verbergen konnte.
Ja, und auch weil das Experiment im sichtbaren Licht funktioniert. Viele frühere Experimente, die funktionierten nur für Mikrowellen, die wir Menschen ja gar nicht sehen können. Da ging es nicht darum, etwas vor unseren Augen zu verbergen, sondern um technische Anwendungen, zum Beispiel im Militär. Und bei solchen Mikrowellentarnhüllen, da muss man darauf achten, dass das Licht nicht nur richtig um den Gegenstand herumläuft, sondern dass auch alle Lichtwellen gleich schnell sind. Dass also das Licht, das die innere Kurve nimmt, nicht schneller läuft als das auf der Außenbahn. Weil solche Zeitdifferenzen kann ein Mikrowellendetektor nämlich messen. Und dieses Problem gibt es beim sichtbaren Licht nicht, zumindest nicht bei unserem Auge. Was Unsichtbarkeit genau heißt, das ist also abhängig davon, wer da schaut.
Die Frage ist eigentlich bei Unsichtbarkeit, wie gut muss die Unsichtbarkeit sein, die man generell demonstrieren möchte. Und da gibt es unterschiedliche Sachen, weil also das menschliche Auge nicht feststellen kann, wie viel Zeit das Licht braucht, um sich um ein Objekt herumzubewegen.
Das menschliche Auge ist also quasi leichter zu täuschen als ein Mikrowellendetektor. Darum braucht man im Mikrowellenbereich viel kompliziertere Materialien, aber im sichtbaren Bereich, da reicht es, einfaches Glas zu nehmen.
Eben ein relativ einfacher Trick, wir haben es gehört. Heißt das, es wird jetzt bald echte Tarnkappen zu kaufen geben?
Nein, da muss ich Sie leider enttäuschen. Soweit ist die Forschung dann doch noch nicht. Es ist mit sichtbarem Licht einfach extrem schwierig, einen Gegenstand komplett unsichtbar zu machen. Also so, dass man ihn wirklich aus allen Richtungen nicht mehr sieht. Und eben nicht nur aus einer Richtung. Da müssen wir uns also noch ein bisschen gedulden.
Das waren Informationen von Hanna Wick. Wenn Sie nun selbst sich überzeugen wollen, dass der Trick mit dem Unsichtbarmachen wenigstens prinzipiell funktioniert, wie Fisch und Katze erscheinen und verschwinden, dann finden Sie den Link zum Video auf unserer Webseite srf.ch/wissen. Die Menschheit sucht wohl bereits nach dem perfekten Klang, seit sie gelernt hat, Musikinstrumente zu bauen und zu benutzen. Aber was ist überhaupt ein perfekter Klang? Und wie kommt er am besten zur Geltung? Wie kann man ihn mit ausgeklügelter Raumakustik verbessern? Etwa in so prestigeträchtigen Konzertsälen wie im KKL in Luzern. Und vor allem, wie erforscht man das? Daniel Theiss.
Was braucht es, damit ein Konzertsaal richtig gut klingt? Selbst die Handvoll Spezialisten, welche die besten Konzertsäle der Welt bauen, können diese Frage nicht eindeutig beantworten. Entscheidend scheint neben der Saalform vor allem die Inneneinrichtung. Das richtige Material am richtigen Ort, all die Reflektoren und Diffusoren an Seitenwänden und Decken. Oder Finessen wie Echokammern, etwa im KKL Luzern. Armin Seeholzer, Verantwortlicher für die Akustik im KKL.
In der Echokammer hat es noch verschiedene Vorhänge. Wenn es diese Vorhänge nicht gäbe, dann könnte es sein, dass der Schall von einer großen Pauke zum Beispiel rechts in die Echokammer gehen würde, hinten rum, und auf der linken Seite wieder in den Saal zurückkommen würde. Das wäre natürlich extrem schlecht.
Im Extremfall klingt dann ein fertiger Konzertsaal so, dass manche Leute gar nicht zufrieden sind. «Brennt sie nieder», soll Leonard Bernstein nach dem Eröffnungskonzert 1985 im Münchner Gasteig gesagt haben. Die Akustik des Prestigebaus in der bayerischen Landeshauptstadt ist bis heute umstritten. Aus den gut klingenden und weniger gut klingenden Konzertsälen möchten Forscher wie Tapio Locchi von der Aalto-Universität in Helsinki nun lernen, wie in Zukunft zielgerichteter eine gute Akustik erzeugt werden kann.
Wir müssen besser verstehen lernen, warum diese Säle so klingen, wie sie klingen. Wenn man einen neuen Saal bauen will, dann müssen die Architekten zusammen mit den Akustikern den Saal planen. Aber wir verstehen noch zu wenig, was wirklich den Unterschied macht zwischen verschiedenen Sälen.
Da es um sehr viel Geld geht beim Bau eines Projekts in dieser Größe, soll die Akustik auch perfekt geplant werden können, anhand der Erfahrungen aus bisherigen Bauten. Damit aber wirklich die verschiedenen Konzertsäle miteinander verglichen werden können, braucht es ein Orchester, das immer gleich spielt, in jedem Saal. Das Problem dabei, dieses Orchester gibt es gar nicht, sagt Tapio Locchi. Ein Orchester spielt nie zweimal genau gleich. Es passt sich nämlich beim Spielen der Umgebung an. Das sei nämlich auch seine Aufgabe. Tapio Locchi hatte deshalb die Idee, ein künstliches Orchester zu konstruieren, das in jedem Saal immer genau gleich spielt. 34 Lautsprecher werden dazu auf der Bühne aufgestellt. Jeder Lautsprecher entspricht einem Musiker. Da kommen beispielsweise die Violinen aus mehreren Lautsprechern vorne links und die Posaunen, jede aus einem einzelnen Lautsprecher in der Mitte hinten. Genau so wie die Aufstellung in einem richtigen Orchester. Aus diesen 34 Lautsprechern erklingt dann eine Aufnahme, die komplett ohne Hall aufgenommen wurde. Diese Aufnahmen brauchen einen Raum, um richtig zu klingen. Und so tönen sie dann, wenn die Lautsprecher in der Berliner Philharmonie aufgestellt werden. Und so im Amsterdamer Konzertgebäude. Tapio Locchi ist mit seinen Lautsprechern quer durch Europa gereist und hat in den verschiedensten Konzerthallen Aufnahmen von seinem künstlichen Orchester gemacht. Und zwar immer von vergleichbaren Sitzreihen aus. Damit können dann im Labor Testpersonen diese Aufnahmen anhören und auf Knopfdruck zwischen den Konzertsälen hin und her springen. Der finnische Forscher Tapio Loki freut sich, dass jetzt dann hoffentlich bald herausgeschält werden kann, welche baulichen Maßnahmen die Akustik auf welche Weise verändern.
Jetzt können wir wirklich verstehen lernen, wie die Architektur und Geometrie eines Saales die Musik verändert. Unser Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen Architektur und was die Zuhörer wirklich an einem Klang schätzen, komplett zu verstehen.
Tapio Lokis Forschungen stehen noch am Anfang und er hofft, dass er auch bald noch in die Schweiz kommen kann, um im KKL Luzern aufnehmen zu können. Armin Seeholzer vom KKL würde sich über den Besuch freuen.
Zu fürchten haben wir da definitiv nichts. Da hätte ich gar keine Angst. Ja. Der wäre vermutlich vom Saal genauso begeistert wie die meisten anderen auch, denke ich.
Bei all der Komplexität dieser Räume und der damit verbundenen Forschung, ein Resultat bleibt konstant. Unter dem Strich mögen die Menschen, unabhängig von der Stilrichtung, nämlich die Musik am liebsten, die schön laut ist.
Daniel Theiss. Gleich geht es hier im Wissenschaftsmagazin um Pest und Lepra und wie ihre Erreger vor Hunderten von Jahren ausgesehen haben. Doch zuerst zu den Meldungen der Woche mit meiner Kollegin Anita Vonmund. Medikamentenstudien sollen nicht nur durchgeführt, sondern dann auch publiziert werden.
Und zwar immer, nicht nur, wenn sie im Sinne der Hersteller ausfallen. Das fordern Wissenschaftler in einem Aufruf in der Fachzeitschrift British Medical Journal.
Die Wissenschaftler kritisieren, heute sei nur gerade die Hälfte aller Medikamentenstudien überhaupt veröffentlicht.
In allen anderen Fällen würden die Medikamentenentwickler ihre Patientenstudien geheim halten. Mit gutem Grund. Zahlreiche Medikamente auf dem Markt seien wohl ganz einfach nicht so wirksam und sicher, wie es die Hersteller behaupten, vermuten die Wissenschaftler.
Mit Sicherheit wissen können sie es nicht, weil die ausschlaggebenden Studien eben unveröffentlicht sind.
Die Experten rufen nun daher alle Medikamentenentwickler auf, sie sollten ihre Studien bis in einem Jahr vollständig publizieren.
Falls dies nicht passiert, kündigen sie Konsequenzen an.
Nach einem Jahr nämlich wollen unabhängige Wissenschaftler unterdrückte Medikamentenstudien selber veröffentlichen. Das könnten sie, weil in jüngster Zeit verschiedene Länder den Zugang zu Behördeninformationen gelockert haben, heißt es im Aufruf im British Medical Journal. Die unabhängigen Wissenschaftler hätten daher Einsicht in 180.000 Seiten von nicht veröffentlichten Studien. Diese Daten würden sie notfalls publizieren, auch solche zu weit verbreiteten Medikamenten gegen Depressionen, Herzkrankheiten, Epilepsie und Grippe.
In einem Jahr also wissen wir mehr. Schon heute wissen wir mehr über das Ozonloch. Das wird nämlich kleiner.
Messungen des deutschen Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung zeigen, 2006 hatte das Ozonloch über der Antarktis noch eine Fläche von 27 Millionen Quadratkilometern gehabt. Heute ist es um einen Drittel geschrumpft. Es umfasst noch 18 Millionen Quadratkilometer und ist damit etwa 50 Mal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland.
Ganz verschwunden ist das in den 1980er Jahren entdeckte Ozonloch also noch nicht.
Doch es nimmt in jüngster Zeit so konstant ab, dass die Wissenschaftler nun von einer Trendwende sprechen. Der Grund für diese positive Entwicklung: seit gut 20 Jahren sind die sogenannten FCKW-Treibstoffe in Spraydosen oder Kühlschränken weltweit verboten. Diese Klimagase hatten die schützende Ozonschicht um die Erde angegriffen.
Und nun zu einem ganz anderen Thema.
Ejektive kommen in Sprachen in aller Welt vor. Doch konzentrieren sie sich zu fast 90% auf Berggebiete. Also auf 1500 Metern über Meer oder höher kann man diese markanten Laute hören. In den Anden zum Beispiel sind Ejektive verbreitet, im Kaukasus, im nordamerikanischen Westen oder auf den Hochplateaus Ostafrikas.
Das hat ein Sprachforscher aus den USA herausgefunden. Und er erklärt auch gleich, warum das so sein könnte.
Um Ejektive zu bilden, muss man nämlich im Rachenraum eine Lufttasche bilden und sie zusammenpressen. Und das lässt sich am einfachsten bewerkstelligen, wenn der Luftdruck tief ist, wie das in den Bergen der Fall ist.
Die Geografie bestimmt also, wie eine Sprache klingt. Und jetzt geht's von 0 auf 100.
Geparde sind nicht nur die schnellsten Landsäugetiere, sondern sie brechen auch beim Beschleunigen Rekorde. Um fast 11 Kilometer pro Stunde können die Raubkatzen ihr Tempo erhöhen. Und das in einem Sprung. Das schreiben britische Forscher im Fachblatt Nature. Indem sie wilden Geparden Bewegungssensoren anhefteten, konnten die Forscher den Lauf der Geparde genau analysieren. Es lässt sich nun sagen, Geparde beschleunigen und bremsen doppelt so schnell wie Polopferde. Und sie sind auch schneller als Windhunde beim Start eines Rennens.
Trotz allem gehen sie recht haushälterisch um mit ihren Kräften.
Eigentlich könnten sie eine Spitzengeschwindigkeit von über 100 Kilometern pro Stunde erreichen. Im Alltag aber beschränken sie ihr Höchsttempo auf die Hälfte. Und auch dieses Tempo halten sie nur wenige Sekunden durch.
Lepra und Pest zählen zu den ganz alten Geißeln der Menschheit. Im Mittelalter rafften sie Millionen von Menschen dahin. Heute hört man kaum mehr etwas von ihnen. Ausgestorben sind Pest und Lepra allerdings nicht. Es gibt immer noch neue Ansteckungen, wenn auch viel weniger als früher. Doch sind die Erreger heute überhaupt noch genau dieselben wie damals? Und wenn nicht, was heißt das für die moderne Medizin? Diese Fragen wollen Forscher beantworten, indem sie das Erbgut der alten Erreger in Knochen und Zähnen von lange Verstorbenen unter die Lupe nehmen. Das Erbgut der Pest haben Forscher bereits entziffert. Jetzt ist es auch gelungen, das Erbgut eines alten Lepra-Erregers dingfest zu machen. Madeleine Amberger berichtet.
Forscher, die historisches Erbgut analysieren, müssen wahre Puzzlemeister sein. Denn durch die Umweltbedingungen zerfällt die DNA über die Jahrhunderte in winzige Schnipsel. Johannes Krause von der Universität Tübingen hatte also keine großartigen Erwartungen, als er in 700 bis 1000 Jahre alten Skeletten von Lepra-Opfern nach Spuren des Erregers suchte, des Mycobacteriums Lepre. Doch dann stieß der Evolutionsgenetiker auf Jorgen 625. Dieses Skelett einer jungen Frau, die im 14. Jahrhundert in einer dänischen Lepra-Kolonie gestorben war, bot eine große Überraschung.
Wir konnten zeigen in unseren Proben, dass einige eine so extrem gute DNA-Erhaltung der Lepra-DNA aufzeigen, dass wir die Genome, die genetische Information komplett neu zusammensetzen konnten, was man noch nie für einen alten Organismus hat durchführen können.
Insgesamt haben Johannes Krause und seine Kollegen Lepra-DNA aus 5 mittelalterlichen Skeletten gesammelt und zusammengesetzt. Dann verglichen sie das Genom des historischen Erregers mit 11 modernen Stämmen. Das Ergebnis: Das Bakterium hat sich über den Zeitraum von 1000 Jahren kaum verändert. Es ist also weder aggressiver geworden noch weniger aggressiv. Doch woran liegt es dann, dass der Erreger in Europa seit etwa 700 Jahren so gut wie verschwunden ist? Eine Hypothese hat mit einer anderen alten Krankheit zu tun, mit der Pest. Und die lautet so: Menschen, die damals mit Lepra infiziert waren, starben an der Pest. Der Schwarze Tod raffte zwischen 1347 und 1351 immerhin die Hälfte der europäischen Bevölkerung dahin. Und so kam möglicherweise auch das Lepra-Bakterium in Europa um. Doch es gibt noch eine andere Erklärungsmöglichkeit, sagt Stuart Cole von der ETH Lausanne. Er ist Co-Autor der Lepra-Studie.
Because leprosy was a highly endemic disease, it created a strong selective pressure on the human population to become resistant.
Lepra war damals eine sehr häufige Erkrankung. Dadurch entstand ein gewisser evolutionärer Selektionsdruck für Menschen, dagegen eine Immunität zu entwickeln. Und tatsächlich, moderne Europäer haben eine genetische Eigenheit, die sie vor Lepra schützt.
Immunogenetic makeup, which confers resistance.
Solche Erkenntnisse sind für Helen Donoghue vom University College London ein wichtiger Beitrag zur modernen Epidemiologie. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit historischen Krankheitserregern.
Wir können im Rückblick die Rate der evolutionären Veränderungen berechnen. Statt groben Schätzungen können wir ein präziseres Bild vermitteln, wie ein Erreger sich über die Jahrhunderte verändert hat.
Und aus dem Wissen, wie ein Erreger sich über Jahrhunderte, ja Jahrtausende entwickelt hat, lassen sich Prognosen für die Zukunft abgeben. Die historische Information liefert beispielsweise Anhaltspunkte für die gefürchtete Resistenz gegen Antibiotika. Das Leprabakterium verändert sich sehr langsam. Antibiotikaresistenz sei also keine unmittelbare Gefahr, meint Johannes Krause. Der Tuberkuloseerreger mutiert hingegen sehr schnell. Etliche Stämme des Bakteriums sind mittlerweile gegen ein Medikament oder sogar gegen mehrere resistent. Hier könnte eine historische Perspektive über Mutationen einen wichtigen Beitrag zur Medikamentenentwicklung leisten, meint Johannes Krause.
Wenn wir zum Beispiel sehen würden, dass es bestimmte Regionen im Tuberkulosegenom gibt, die sich nicht so schnell verändern können wie andere Regionen, könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass diese Regionen vielleicht besonders wichtig sind für den Metabolismus dieser Bakterien und für diese Regionen im Prinzip dann Wirkstoffe entwickeln.
Das heißt, man könnte das Bakterium genau an jener Stelle zu treffen versuchen, die es für seinen Stoffwechsel braucht, und es so unschädlich machen. Radikale Fortschritte sind allerdings nicht über Nacht zu erwarten. Das sieht man am Beispiel des Pestbakteriums. Vor 2 Jahren rekonstruierte Johannes Krause mit dem kanadischen Forscher Hendrik Poyner aus mittelalterlichen Knochen den Erreger der Pest. Die Nachfahren dieses Bakteriums existieren nach wie vor. Noch immer sterben jährlich etwa 2000 Menschen an der Pest. Doch so massive und tödliche Epidemien wie im Mittelalter gibt es nicht mehr. Warum das so ist, darüber zerbricht sich Hendrik Poyner noch immer den Kopf.
Gibt es Veränderungen im Erbgut, die die damalige Virulenz, also die Aggressivität des Virus, erklären? Oder war sie eine Folge von anderen Faktoren, die damals in Europa zusammenspielten? Also, dass beispielsweise eine Hungersnot herrschte oder eine andere Krankheit das Immunsystem der Menschen schwächte. Vielleicht spielt das auch alles keine Rolle und die Ursache war tatsächlich eine kleine Veränderung im Erbgut des Erregers.
Maybe not. Maybe some changes, maybe small changes have drastic effects on virulence.
Da wartet auf die Forscher also noch viel Erklärungsarbeit, auch wenn sie das Pest- und Leprabakterium schon rekonstruiert haben. Sie möchten sich nun auch weitere Krankheitserreger vornehmen. Ganz oben auf der Wunschliste steht die Tuberkulose. Der Erreger ist ein Mykobakterium, wie auch die Lepra, doch er ist nicht so leicht aufzuspüren, sagt Johannes Krause.
Die Tuberkulose hat ein Problem, sie fällt in diese Klasse der Mykobakterien, die zahlreiche Verwandte auch im Erdreich haben. Wir haben bereits in einigen Tuberkulose-Skeletten gesehen, dass wir zwar Mykobakterien-DNA haben, aber die von Hunderten von unterschiedlichen Erdbakterien stammt.
Die Tuberkulose kann man also kaum von Erdbakterien auseinanderhalten. Der Lepra-Erreger hingegen unterscheidet sich von seiner Verwandtschaft in der Erde gerade deutlich genug, um ihn leicht identifizierbar zu machen. Die Forscher geben die Suche nach einem historischen TBC-Genom dennoch nicht auf. Mögliche Quellen könnten ägyptische oder peruanische Mumien sein. Von Interesse sind außerdem die Bakterien, die Syphilis und Cholera erzeugen, und auch einem historischen Pockenvirus sind die Wissenschaftler bereits hinterher.
Das war ein Beitrag von Madeleine Amberger. Und das war das Wissenschaftsmagazin. Verantwortlich für die heutige Sendung war Hanna Wick. Am Mikrofon verabschiedet sich Pascal Bieber.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.